Eisbaden, Kälte hat so viele spannende Faktoren, die wir messen können. Nicht nur auf zellulärer Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann die Tablette, aber wir altern, weil wir faul sind. Wir haben mit uns, mit unserem Willen und mit unserem Körper und mit unseren Möglichkeiten den größten Impact, den wir anhand der Studienlage im Moment tun können.
Gesund leben hört sich gut an. Gesund lange leben hört sich noch besser an. Immer mehr beschäftigt sich die Medizin und die Forschung mit Longevity, also die Suche nach Langlebigkeit. Und das hat Folgen. Das Interesse, möglichst lange und gesund zu leben, wächst und einige Menschen stellen dafür sogar ihr ganzes Leben auf den Kopf. Zeit, sich also auch endlich in diesem Podcast mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Zu Gast ist daher heute Dr. Andrea Gartenbach. Als Fachärztin für innere Medizin zählt sie zu den führenden Expertinnen für Präventionsmedizin und Longevity und ist dabei sogar erfolgreiche Gründerin diverser Unternehmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Herbits. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. In dieser Podcast-Folge erfährst du die neuesten Erkenntnisse aus der Longevity-Forschung. Du erfährst die besten Tools, um möglichst lange und gesund zu leben und was wir unbedingt im Alltag messen sollten. Mit Andrea habe ich auch über den US-Millionär Brian Johnson gesprochen, der Millionen Euro investiert, um ewig jung zu bleiben. Und ganz zum Ende des Gesprächs haben wir dann sogar noch einen Blick in die Zukunft der Medizin gewagt. Bleib also dran, wenn du erfahren willst, wie wir länger und gesünder leben können.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Andrea, schön, dass wir es endlich geschafft haben, dass wir uns hier in Berlin begegnen.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist und ich hier bin.
Genau. Wie bist du eigentlich in den Tag gestartet? Gibt es so eine erfolgreiche Routine, die du morgens hast oder abends, um ins Bett zu gehen? Gibt es da etwas, was du jeden Morgen machst, jeden Abend machst?
Ja, ich stehe morgens auf und liebe es, jeden Morgen meinen Mann nach einem selbstgemachten Kaffee aus der Siebträgermaschine zu fragen. Und das machen wir seit 12 Jahren jeden Morgen, wenn wir am gleichen Ort sind. Und das ist ein Moment, wo wir uns mit der ganzen Familie zusammensetzen, weil meine Kinder mittlerweile auch, meine Tochter, Papa, ich möchte einen Cappuccino. Und dann kriegt sie ihren milchaufgeschäumten Cappuccino. Und mein Sohn fragt dann auch nach. Und wir sitzen dann zusammen und genießen erstmal diesen Moment. Und starten so einfach mit einer Ruhe rein, die natürlich dann relativ schnell zerstört wird, wenn man auf die Uhr guckt und einer trödelt und macht. Aber es ist zumindest ein schön ruhiger Start, den ich total gerne habe. Und da meine Kinder noch klein sind, habe ich auch einen ruhigen Abend, weil wir lesen vor jeden Abend. Und manchmal gibt es dann noch eine Traumreise oder so eine kleine Atemmeditation oder reflektieren den Tag, was war heute für dich besonders schön und ja, kommen damit so ein bisschen runter.
Mir sind alle Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigt, wenn eine Ärztin sagt, dass sie morgens Kaffee trinkt, dann kann der erste Kaffee nicht so schlimm sein am Morgen.
Es ist so lustig. Ich dachte schon, das ist ja eigentlich was, wo man gleich in die Kritik springen kann, weil wir sprechen ja überall immer alle über Cortisol und so weiter und so fort. Und für mich ist das einfach was, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich habe auch manchmal Decaf-Kaffee drin. Es geht mir gar nicht um das Wachwerden, sondern einfach um die Routine. Ich habe das mit Tee probiert und irgendwie, es ist einfach was, was mich total glücklich macht. Und wenn ich glücklich in den Tag starte, dann läuft das alles schon mal ein bisschen runter. Und ja, dafür kann es natürlich sein, dass ich meinen Cortisol noch ein bisschen mehr pushe, aber manchmal ist es eh schon so hoch oder gibt es auch noch andere Methoden, das wieder auszubalancieren.
Aber da sind wir ja schon beim Thema, worüber wir ja heute sprechen wollen. Denn viele Menschen wollen ja nicht nur gesund leben im Moment, sondern viele Menschen wollen jetzt auch zukünftig gesünder leben im Alter. Also sie wollen gesund alt werden. Und da habe ich mich gefragt, du als Ärztin, was verstehst du unter gesund altern? Was ist das für dich?
Ja, ich beschäftige mich ja schon relativ lange mit dem Thema, weil ich aus dem klassischen Medizineralter komme. Ich bin in eine Medizinerfamilie reingeboren. Ich bin damit groß geworden. Meine Eltern beide Ärzte auf dem Dorf und bin dann ins Studium gegangen und habe einfach im Rahmen der Ausbildung zur Internistin sehr viel gesehen. Man durchläuft sehr viele unterschiedliche Stadien von der klassischen Notfallmedizin über die Nephrologie, über die Onkologie, über die Orthopädie, Sportmedizin, Rheumatologie, also wirklich alles Mögliche durch. War relativ lange in der Palliativmedizin und auch auf der Intensivstation und da sieht man sehr, sehr viel. Und dann kommt doch immer wieder die Frage, wie kann das denn eigentlich dazu kommen und ist das vermeidbar gewesen? Und da gab es einige Schlüsselmomente, wo ich dann fand, ja, das ist eigentlich vermeidbar. Wir müssen nur es schaffen, den Menschen das Wissen zu transferieren, was sie individuell brauchen. Weil es ist einfach nun mal für dich was anderes als für mich. Wir haben alle andere Ziele und wir haben alle andere Bedürfnisse, alle andere genetische Risikofaktoren. Und wenn wir schaffen, dafür eine Sensitivität zu bekommen, dass jeder seine individuelle Strategie braucht und nicht ich jetzt genau das Gleiche machen muss wie du, dann haben wir damit sehr viel gewonnen. Und das hat mich sehr motiviert. Ich habe dann in die funktionelle Medizin reingeguckt, weil ich mich gefragt habe, wie entstehen Krankheiten? Im Studium lernen wir natürlich, wie behandeln wir Krankheiten? Wir lernen auch, wie sie entstehen, aber wir lernen eigentlich immer nur das Feuer löschen und verlernen zu schauen, wo können wir am Ursprung der Erkrankung eigentlich was machen, dass es gar nicht erst weitergeht oder entsteht. Und habe dann sehr viel Ausbildung in den USA gemacht. Ich hatte eben das Glück, dass da viel digital möglich war und oder ist. Die Digitalisierung hat da definitiv einen großen Vorteil geleistet. Habe dann viel Weiterbildung auch gegeben. Und natürlich auch, wenn man Weiterbildung an andere Ärzte oder Heilpraktiker und Therapeuten gibt, kommen immer wieder Fragen, weil wir wissen ja auch nicht alles. Das wäre ja, nee, das wäre eigentlich gar nicht schön, weil dann würden wir gar nichts mehr hinterfragen. Und somit lernt man immer weiter, tauscht sich viel, viel aus. Die funktionelle Medizin ist auch sehr eine Erfahrungsmedizin, ja, weil es gibt natürlich wenig Studien zu Supplement A und B und so weiter. Ne? Und dann guckt man, wie reagiert man, wie funktioniert die Biochemie, wo kann ich suchen? Also wirklich zu gucken, wie so ein 1000-Teile-Puzzle. Okay, in welcher Ecke fange ich an? Und ich weiß nicht, wie du puzzelst, aber ich habe jetzt nie gepuzzelt, dass ich immer nur von einer Seite in die andere gegangen bin, sondern ich habe überall kleine Dinge zusammengesetzt und irgendwann war es ein großes Puzzle. Und das ist für mich dann eben auch Gesundheit und am Ende gesunde Langlebigkeit, weil wir wissen, ungefähr 10 bis 12 Jahre unseres Lebens, also die letzten 10 bis 12 Jahre unseres Lebens, verbringen wir mit Krankheiten, die lebensqualitätsbeeinträchtigend sind. Krankheiten haben die meisten schon deutlich vorher. Also ich würde sagen, bestimmt 30 Jahre, in den letzten 30 Jahren haben wir schon die ein oder anderen Zimperleins. Und das ist doch eine beträchtlich lange Zeit, die wir optimieren können, wenn wir für uns wissen, was wir am Ende des Lebens wollen. Ich glaube, es braucht eine Motivation. Wir dürfen uns ein Bild aufmalen, wie wir altern wollen und das als Motivation nehmen.
Okay, also man hört auch raus, dass man jetzt, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, nicht nur seine Energie, sein Energielevel beeinflusst, sondern auch sozusagen in 10, 20 Jahren quasi etwas vorbeugen kann oder nicht, je nachdem, wie man sich jetzt aktuell verhält. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
Hast du gut gehört.
Und wenn man viel über Longevity recherchiert und auch spricht, also die Langlebigkeit, kommen immer zwei Begriffe. Das ist so die Gesundheitsspanne und die Lebensspanne, die man vergrößern möchte. Gibt es immer so eine Diskussion, was möchte man jetzt eigentlich? Worum geht es? Wollen wir lange leben oder wollen wir lange gesund? Also mag uns da mal ein bisschen aufklären. Worum geht's?
Also ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich möchte Healthspan und Lifespan haben, aber vor allen Dingen, also Healthspan ist die Gesundheitsspanne, wie lange wir gesund, also ohne Erkrankung, die unsere Lebensqualität beeinträchtigt, leben. Und Lifespan ist eben die Lebensspanne, die wir leben. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das zurückkommen, was ich eben gesagt habe, wir werden 80 Jahre alt, die letzten 10 bis 12 Jahre haben wir beeinträchtigende Erkrankungen. Das heißt, ab 70 sind wir wirklich in einem sogenannten Impairment drin. Also ne, wir können nicht mehr in der Kraft leben, in der wir wollen. Und für mich ist es erstmal so, ich erkläre das immer ganz plakativ mit einem Kuchen. Der Kuchen muss erstmal perfekt gebacken sein oder gut gebacken sein, bevor man den dekoriert. Und die Dekoration ist für mich dann die Langlebigkeit. Also der Kuchen ist die Gesundheitsspanne. Das ganze Konstrukt drumherum hat auch total viele Ebenen natürlich, ne, die da mit reinkommen. Ganz viele Zutaten, Ebenen. Der ist einfach mehrdimensional und die Dekoration ist dann quasi für mich das als the cherry on the cake. Es ist einfach wunderbar, wenn wir dann auch noch länger leben, weil was bringt uns ein langes Leben, wenn es keinen Spaß macht?
Ich sag immer, wenn ich alt sein möchte, möchte ich noch mit meinen Enkelkindern irgendwann mal, wenn es die gibt, spielen, ne, auf der grünen Wiese und noch fit dafür sein. Ne, das ist ja, was macht ein Leben aus, wenn du 80 bist und dich nicht mehr bewegen kannst oder nicht mehr mobil bist? Aber da sprechen wir gleich rüber. In den letzten Jahrzehnten hat man, als die Forschung noch nicht so weit war und wir auch noch nicht so viele Technologien hat, hat man sich die Blue Zones angeschaut. Also Gebiete, in denen Menschen lange gelebt haben und auch gesund gelebt haben. Gibt's Gebiete in Griechenland, in Japan, Sardinien und. Und man hat daraus dann Rückschlüsse gezogen, was für uns Menschen gesund ist oder für die Langlebigkeit. Jetzt gibt es eine Forschung, es gibt viel mehr Technologien und ich hatte mich gefragt jetzt in der Vorbereitung, sind eigentlich die Erkenntnisse, die man damals hatte aus diesen Blue Zones, können die jetzt bestätigt werden? Also es ist fast 1:1 identisch oder gibt es jetzt aufgrund der Forschung und den Technologien ganz andere Erkenntnisse, was uns eigentlich lange gesund macht?
Also da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Wenn du dir die Blue Zones anguckst, passieren da ja Dinge, wo man sich fragt, warum ist das gesund? Ne? In der einen Blue Zone ist es vor allen Dingen das Miteinander, in der anderen ist es, die trinken jeden Abend ein Glas Rotwein, wo wir doch wissen, dass Resveratrol da drin ist jetzt nicht das, was uns das Leben verlängert. Ist es die Geselligkeit, ist es die Bewegung, ist es das Arbeiten im Garten, das Berge hoch und runter gehen? Eigentlich sehen wir an den Blue Zones, dass es total individuell ist und das Einzige, was gleich ist, ist die Gemeinschaft und das nicht alleine sein und das immer wieder aktiv bleiben. In der Langlebigkeitsforschung, in der wir jetzt sind, gehen wir vor allen Dingen auf die zellulären Ebenen ein und gucken, welche Mechanismen können wir da verstehen, die einen Nutzen haben und welche Therapien und Möglichkeiten können wir hier nutzen, um eine gesunde Langlebigkeit zu beeinflussen. Und das kann eben genauso unterschiedlich sein. Für mich ist Altern sehr individuell, weil wir natürlich unterschiedliche Prädispositionen haben. Wir haben unterschiedliche Emotionen. Ja, einer ist emotionaler, einer weniger emotional, was eine sehr enge Verbindung zum Körper und zu Reaktionen hat. Der andere ist einfach, hat eine schnelle Muskelkraft, einen schnellen Muskelkraftaufbau. Der andere hat vielleicht ein genetisch erhöhtes Risiko für Alzheimer und so weiter. Und dementsprechend brauchen wir unterschiedliche Strategien. Wir können sehr viel aus den Blue Zones lernen. Und wir können vor allen Dingen, das ist das Beispiel Singapur, was ich total interessant finde, auch lernen, wie wir Blue Zones schaffen. Wenn wir eben die Bedingungen dafür schaffen. Singapur ist mittlerweile auch eine Blue Zone geworden. Und das finde ich einfach total imposant. Wir vergleichen Sardinien und Singapur. Okinawa ist es eigentlich mittlerweile nicht mehr, weil auch da, wenn man dahin fährt, eben mittlerweile Kentucky Fried Chicken, McDonald's und Fastfood-Restaurants ohne Ende sind. Das ist ein Generationswechsel und das ist auch eine Art und Weise des Umgehens. Und dementsprechend werden auch Orte immer wieder sich weiterentwickeln. Genauso wie wir Generationen haben, die Generation unserer Eltern hat ein anderes Verständnis in der Regel zu Gesundheit als wir beide, unsere Generation und die Generation, die jetzt so Mitte 20 ist. Das ganze Sustainability-Denken, Verantwortungsdenken, Gemeinschaftsdenken hat einen Einfluss von Kultur, Umwelt, Umgebung, Gefühle. Es ist einfach so komplex, was es so spannend macht. Und ich finde aber auch, je komplexer es ist, desto mehr kann sich natürlich jedes Individuum wiederfinden, weil du musst nicht à la Cinderella in den kleinen Schuh passen, sondern der Schuh der Langlebigkeit ist relativ groß. Ich persönlich finde, die richtigen Strategien aufgrund von Genetik und Biomarker entwickeln und dann einfach auch die Gewohnheiten mit integrieren, die einem Spaß macht. Und gerade dieses Gewohnheitsthema können wir aus den Blue Zones super herauslesen und für uns nutzen.
Jetzt muss ich aber trotzdem nachfragen, wie kann man sich erklären, dass Singapur es geschafft hat? Also ich weiß über Singapur, dass es sehr sauber dort ist und dass auch viele zuziehen, die jetzt nicht sehr wenig Geld haben. Woran liegt es, dass es jetzt eine Blue Zone geworden ist?
Da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Einmal überhaupt die Möglichkeit zur Bewegung, die Motivation der Menschen, die sehr gesundheitsbewusst sind und die Förderung vom Staat hin zu Gesundheit. Also ganz viele Faktoren, das jetzt mal so ganz grob gesagt. Aber alleine, wenn du die Möglichkeit hast, auf dem Weg zur Arbeit dich zu bewegen, du gehst gerne dorthin, du hast überall diese Training Centers draußen, gemeinschaftliches Training, diese Motivation. Ich finde immer, surround yourself with the right people und dann bist du einfach motiviert. Das ist ganz schwierig, wenn alle um dich rum rauchen, mit dem Rauchen aufzuhören oder alle um dich rum eher schlecht essen. Und je mehr positiven Einfluss du hast, desto einfacher ist es auch. Und das hat Singapur, glaube ich, sehr gut geschafft.
Jetzt mögen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aber auch konkrete Tipps und Tricks. Und ich weiß, dass du in vielen Podcast-Folgen und in vielen Artikeln auch hier und da Tipps gibst, obwohl, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Gesundheit immer ein individuelles Thema ist. Ich glaube, das zieht sich in allen Podcast-Folgen durch, die wir haben. Trotzdem gibt es ja so ein paar Erkenntnisse, die alle so für sich auf ihren Alltag mal beziehen können. Also was wäre da für ein, zwei Sachen, die du den Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen würdest, die man konkret machen kann, um die Gesundheitsspanne zu verlängern? Was würdest du da empfehlen?
Wo fangen wir denn da am besten an?
Das, was den größten Einfluss hat oder wo du sagst, das ist für dich so ein wichtiger Faktor, wo du sagst, den möchtest du auch gerne benennen.
Sport und Bewegung. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin. Ich liebe es, mich zu bewegen.
In welchem
und
Bereich?
Wir wissen, ich bin Schwimmerin gewesen.
Schwimmerin, okay.
Ja, und der ganze Bewegungsbereich, ne? Also wir wissen, dass die Muskulatur, also Strength, die Stärke und die Kraft der Muskulatur und VO2 Max, also die Ausdauerfähigkeit und die Verwertung von Sauerstoff im Bereich des Sports in Zusammenhang mit der Muskulatur, das beste Longevity-Organ überhaupt ist. Bewegung, 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 da reichen auch mal 20 Minuten am Tag. Es muss nicht immer, natürlich ist der Kraftsport am besten, aber man kann es halt auch nicht immer integrieren und je nach körperlicher Konstitution ist es auch nicht immer gleich sinnvoll, damit zu starten. Aber allein 20 Minuten Laufen verringert deine Wahrscheinlichkeit, an chronischen Erkrankungen zu erkranken und damit diese Krankheitsspanne zu verlängern. Das vermindert es um 40%. Also das heißt, einfach Laufen, Bewegung. Dann idealerweise natürlich Kraftsport, also Muskelaufbau. Und das sollte aller spätestens mit 40 angefangen werden. Es ist generell nie zu spät, aber je früher, desto besser.
Weil, das habe ich gehört, ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir ganz natürlich, ist Biologie, an Muskel. Also die Masse wird einfach weniger. Und wenn wir dann zwischen 30, 40 nichts tun, ich habe mal irgendwo 1,5 Kilogramm Muskelmasse oder so gehört, habe dann das auch verstanden, dass deswegen vielleicht viele ältere Menschen Probleme haben, alleine noch auf die Toilette gehen zu können, weil sie sozusagen diesen Squat, also dieses Hinsetzen und Aufstehen, nicht mehr alleine bewältigen können, weil einfach die Muskelmasse nicht mehr da ist, oder?
Ja, genau. Nennt sich Sarkopenie. Und es geht ja gar nicht immer nur darum, mein Enkelkind hochheben zu können, wie du vorhin sagtest, spielen können, sondern es geht um die Bewältigung des Alltags. Treppen laufen können, auf die Toilette setzen können. Ich finde, das sind so wichtige kleine Dinge, über die lachen wir jetzt oder belächeln das natürlich, weil wir sind jung, wir können das alles, ne? Also wir können auch 10-mal von der Toilette hoch und runter, jetzt noch. Aber wenn wir älter werden und die Probleme eben dann doch vielfältiger werden, dann ist das einfach schwieriger. Und dann haben wir natürlich auch noch diesen großen Impact der sozialen Isolation, emotionale Gesundheit und soziale Happiness sozusagen. Wir haben uns, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, darüber unterhalten, wie wichtig das doch eigentlich ist, Connection zu haben, Verbindungen zu haben und um uns herum Menschen zu haben, die uns ein wohliges, glückliches Gefühl geben. Social Impact, spätestens seit Covid haben wir gemerkt, Isolation ist ein Riesenkiller für Langlebigkeit. Und das hat eben damit zu tun, dass die Emotionalität und der Körper sehr eng miteinander verbunden ist. Das heißt, das ist was man wirklich für seine gesunde Langlebigkeit tun kann. Dann
hier nochmal als Ergänzung, weil wir es in der Podcast-Folge hatten, das Gefühl der Einsamkeit, um das auch die Auswirkungen auf den Körper, ist zu vergleichen mit 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Das ist ja eine Studie aus Amerika. Von daher, da sieht man mal, ne, dass auch dieses Emotionale einen Einfluss hat, wie das Rauchen auf das Körperliche. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Gar kein Problem. Ich finde das auch so spannend. Es gibt ja jetzt immer mehr Möglichkeiten, auch für ältere Menschen im Senior Living Bereich einfach in der Gemeinschaft zusammenzukommen. Freundschaften, wirklich diese Deep Connections, das hat eine riesige Power. Und persönlich, weil ich da sehr sensibel bin, das Thema Schlaf. Man kann sehr, sehr lang mit Schlafentzug auskommen. Alle, die auch Kinder haben, wissen das. Das ist echt teilweise eine harte, harte Zeit. Und jetzt, wo ich langsam meinen Schlaf wieder zurückbekomme, merke ich, wie viel diese Regeneration eigentlich bedeutet für den Körper. Wir regenerieren nachts, unser Körper entgiftet nachts die Prozesse, es wird alles aufgeräumt, die Zellen räumen auf, weil wir auch nachts nicht essen zum Beispiel. Ja? Und diese Phase durch die unterschiedlichen Schlafstadien zu gehen und das wirklich zu nutzen, das hat einfach einen unglaublichen Impact. Und ich schlafe mittlerweile mit Schlafmaske. Ich habe das so ein bisschen belächelt, aber für mich ist es genau das, was für mich richtig ist. Schlafmaske, manchmal auch mit Oropax, weil ich mag das einfach sehr, gar nicht gestört zu werden, weil natürlich durch die vielen Nachtdienste, die ich gemacht habe, durch die Kinder bin ich ja so sensitiv geworden. Wir haben mal mit offenem Fenster in einem Hotelzimmer geschlafen, wo vorne eine Terrasse war und da ist eine kleine Maus kurz rein und wieder rausgelaufen. Ich bin davon wach geworden. Und ne, wenn man dann schon die Maus rascheln hört, dann weiß man, wie wenig tief der Schlaf eigentlich ist. Und wir können eben mit einer Whoop, einem Aura-Ring, Ultra Human, der Apple Watch, you name it, unseren Schlaf tracken und auch mal gucken, hey, was kann ich denn eigentlich verbessern? Und da sind die angesprochenen Routinen total hilfreich. nicht so viel Bildschirmzeit zu haben, wenn wir es aber doch müssen. Und wir leben ja alle nun mal in einer High-Performance-Umgebung. Wenn wir halt bis abends arbeiten müssen, weil es einfach gerade nicht anders geht, dann eine Blaufilterbrille tragen. Und vielleicht, wenn wir nicht runterkommen, es gibt total tolle Companies, die mittlerweile Lösungen anbieten, wo das Licht einfach unterschiedlich gefiltert wird, wo wir das LED-Licht reduzieren können, natürliches Licht auf uns bringen und damit einfach helfen, den Schlafzyklus trotz vielleicht dessen, dass wir lange mal arbeiten müssen oder wirklich mal performen müssen, einen schönen Ausgleich zu geben. Dann
was, da übrigens nur kurze Info, weil wir haben es gerade passend aufgenommen. Wir haben nämlich mit dem Till Rönneberg gesprochen über Social Jetlag und über ein paar andere Faktoren. Also wer noch nicht in die Podcast-Folge reingehört hat, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, weil dort erfährst du, was Social Jetlag ist und warum das eine große Gefahr für unseren Schlaf ist. Und total, auch zum Thema Tageslicht haben wir viel gesprochen. Also deswegen da einmal kurz reinhören. Bevor du jetzt aber weitermachst, was ist denn eigentlich, weil das kriege ich über Social Media überall, alle reden davon, Kälte. Kalt zu duschen, Eisbad zu nehmen und. Hat das irgendwie Einfluss auch auf Longevity oder ist es einfach nur dieser Zustand, dass wir morgens mehr Energie bekommen auf unser Immunsystem oder hat das sogar auch Einfluss vielleicht auf Langlebigkeit, Kälte?
Er hat eine total gute Validität auf Langlebigkeit. Eisbaden, Kälte hat so viele spannende Faktoren, die wir messen können. Nicht nur auf zellulärer Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Ich bin durch Freunde und meinen Businesspartner mit dem Eis vertraut geworden. Ich hasse kalt duschen. Also ich liebe Wärme, ich liebe Sauna, ich liebe alles, was warm ist.
Selbst im Sommer, oder?
Selbst im Sommer, ja. Ich gehe auch im Sommer in die Sauna. Ich liebe Wärme über alles. Und ich fand Kälte immer wirklich total schwierig. Und dann dachte ich mir, ach komm, also das ist die nächste Challenge. Also damit kann man mich natürlich immer gut kriegen. Da gehe ich jetzt auch rein. Und mein erstes Eisbad war wirklich der Moment, du gehst da rein und in den ersten 30 Minuten denkst du, oh Scheiße, ich will hier weg. Dein animalisches Gehirn baut sofort den Fluchtreflex in deine Präsenz und du willst nur weg. Das auszuhalten, diesen 600-fachen Adrenalinschub und damit in die Atmung zu gehen, in die Resilience zu gehen, in das, ich atme mich jetzt da rein, ich lasse das zu, ich lasse auch diese unangenehme Kälte in mich reinlaufen, bis es dann zur Dopaminausschüttung geht und du da einfach nur sitzt und denkst, wow. Und das hat einen Impact auf deine Emotionen, auf deine Biomarker. Also da gibt es ganz spannende Messungen mit Wim Hof über die Freisetzung von entzündungshemmenden Faktoren und unterschiedlichen biologischen Prozessen bis hin zum sehr guten Einfluss auf die Mitochondrien, die dann natürlich, also unsere Kraftwerke der Zelle, die dann immer wieder in eine mitochondrale Neogenese gehen, also eine Neubildung. Du hast so viele Ebenen, die da affektiert werden. Das ist einfach total spannend. Ich persönlich bin dadurch ein Riesenfan geworden und ich dusche mittlerweile auch gerne kalt. Auf gar keinen Fall jeden Tag. Ich weiß, das sollte man tun, aber sind ja auch alle menschlich. Ich schaffe es meistens. Ich kenne einige, die duschen wirklich nur noch kalt.
Wobei, was ich gehört habe, was man auch machen kann, um langsam zu starten, ist, man kann natürlich warm duschen und dann sozusagen die letzten Minuten, ne, dass man dort versucht, die Zeitspanne dann ein bisschen größer zu machen, dass man so am Ende mit so einem kalten Schauer nochmal rausgeht. Aber, das habe ich dann nochmal erfahren, dass natürlich zwischen Eisbaden und kalt duschen ein ganz großer Unterschied
total,
liegt, was die Temperatur angeht.
Ne? Total, also ein absoluter Unterschied. Im Eisbaden sind wir zwischen 0,5 bis 4 Grad in der Regel. Beim kalt duschen, je nachdem, wie kalt so die Dusche geht, vielleicht glaub, zwischen 12 bis 16, ne? Genau. Eben, ich finde kalt duschen auch viel schwieriger, ehrlich gesagt. Und dann sollte man halt auch eben gucken, dass gleichzeitig gleich viel Wasser auf den Körper kommt. Also nicht mit der Handbrause irgendwie mal die und die Stelle, sondern wenn man sich dran gewöhnt, natürlich von unten nach oben gehend. Aber ansonsten finde ich es leichter, wenn man den Kopf ausgeschlossen wirklich so eine Regendusche hat. Und da kann man sich gut mit langtasten. Ich persönlich fand es einfacher, erst ins Eisbad zu gehen und diesen wirklich unglaublich tollen Effekt vom Eis zu spüren, um dann zu sagen, okay, den Benefit kann ich nicht jedes Mal haben. Im Winter schon, habe ich eine Eistonne draußen, dann gehe ich da rein und los geht's. Das kann man natürlich alles trainieren. Da fängt man erstmal so mit einer Minute an und irgendwann gehen 3 Minuten, je nachdem, wie kalt das Wasser ist. Und dann kann man sich natürlich auch so langsam mit dem Duschen annähern, jedem so ein bisschen das eine.
Genau, das heißt, wir haben jetzt über Bewegung gesprochen, wir haben über Muskeltraining oder Krafttraining gesprochen, wir haben die Gemeinschaft angesprochen, also die sozialen Beziehungen. Schlaf war jetzt dabei, jetzt noch die Kälte, die wir noch dazu nehmen können. Und letzte Frage zu dem Thema, Stichwort Supplements, ist ja auch so ein Thema, wo wir haben eine eigene Podcast-Folge sogar dazu aufgezeichnet jetzt, aber was magst du dazu erzählen? Bist du Freund, bist du Feindin von Supplements? Und wenn ja, auch das wieder individuell, jeder hat andere Genetik, jeder braucht andere Supplements. Also nur weil jemand auf Social Media sagt, ich nehme Magnesium ein als Beispiel, heißt es jetzt nicht, dass du auch unbedingt Magnesium brauchst, sondern ne, jeder Mensch tickt da anders. Aber grundsätzlich die Einstellung, weil ich weiß, viele Menschen verteufeln es, viele Menschen nehmen, weiß ich nicht, 50 Pillen, ich übertreibe extra am Tag. Wie stehst du
als? Ich kenne wirklich welche, total
viel. Ja, aber da wir reden gleich noch über eine andere Person, die nimmt 100 Pillen am Tag.
Genau. Also fangen wir kurz an, warum sind denn Supplements womöglich nötig? Stichwort Ernährung, da kann man wahrscheinlich zigtausend Podcast-Folgen zu machen, aber die Produktion von unserer Ernährung und die Beschaffenheit der Böden lässt es heutzutage leider nicht mehr zu, dass wir die gleichen Nährstoffe drin haben wie um 1900. So, jetzt haben wir auch nochmal gesteigerte Ansprüche in gewissen Bereichen. Wir haben mit Themen wie Glyphosat, Verunreinigung, Quecksilber und so weiter miteinander zu kämpfen. Das heißt, unser Detox und unser Immunsystem ist immer wieder getriggert. Unser Stresssystem ist sehr viel mehr getriggert. Da haben wir einfach ein Mismatch von Angebot und Nachfrage. Es gibt ein paar Supplements, wo man eigentlich sagen kann, ich habe so viele hunderte Patienten gesehen, da war so gut wie fast keiner dabei, der alles immer in Ordnung hatte. Also es gibt sowas wie Magnesium, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren. Da kann man sagen, da sind wir häufig einfach nicht genug ausgestattet für den Bedarf, den wir haben. Aber man sollte doch messen. Also das bedeutet einmal Blut abnehmen lassen. Und ich als Arzt plädiere für die Blutentnahme. Es gibt andere, die machen das über Speichel-Haaranalysen. Da gibt es unterschiedliche Validitäten. Ich bin Arzt, ich darf Blut abnehmen und Heilpraktiker dürfen das übrigens auch. Das heißt, ich gucke mir natürlich das Blut an, das Vollblut schaue ich mir an und gucke da dann, okay, was ist denn der gesund machende Bereich sozusagen. Also welcher Bereich lässt mich nicht krank machen und was ist denn oder krank sein und was ist denn der Optimalbereich? Und ich möchte in den Optimalbereich kommen und dementsprechend agiere ich eben so. Es gibt keine Pauschalaussage, dass jeder Supplements nehmen muss. Ich hatte einen wirklich für mich beeindruckenden Patienten, der war 15 Jahre lang Veganer und war einfach so gut da drin, sich so umfangreich und toll zu ernähren, weil er Zugang zu wirklich sehr guten Produkten hatte und sich einfach fast ausschließlich damit beschäftigt hat, was er seinem Körper Gutes tun konnte in allen Bereichen. Dementsprechend war auch die Resorption der Mikronährstoffe sehr gut gegeben, weil es ist ja nicht nur das, was reinkommt und was der Bedarf ist, sondern auch das, was man aufnimmt. Da war ich wirklich beeindruckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass man das auch damit schaffen kann. Es bedarf einfach sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Und wenn man jetzt den allgemeinen Menschen sieht, muss man sagen, Supplements sind häufig nötig. Manchmal einfach nur in einem Moment, wo man etwas anschieben und boostern muss. Manche Dinge aber auch langfristig. Wenn man die Möglichkeit hat zu verstehen, was sind gute Produkte, was ist eine gute Qualität und da eben auch drauf achtet, dann ja, ist das total sinnvoll. Uns Endverbrauchern wird es halt auch nicht immer leicht gemacht, weil nur schöne Werbung heißt nicht, dass es auch gleich ein vertrauenswürdiges Produkt ist. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten.
Aber ich höre ja raus.
Ich bin pro Supplements, sagen wir es so. Messen. Und dann arbeite ich sehr viel mit Supplements auf unterschiedlichen Ebenen. Einfach auch, weil der Bedarf, Angebot, Nachfrage, Resorption in den Patienten, die ich in den letzten 19 Jahren mittlerweile betreut habe, häufig einfach nicht mehr so balanciert ist, wie es sein soll. Und das ist ein super Tool.
Aber was man da heraushört, ist ja, das, was wir jetzt gerade ja besprochen haben, ist nicht einfach, okay, Vitamin D-Supplement ist wichtig, weil wir es irgendwo gelesen haben, wir nehmen jetzt einfach mal was. Oder Magnesium, wissen wir, ist wichtig für viele Prozesse in unserem Körper, nehmen wir einfach. Sondern, was du ja gesagt hast, ist messen. Also entweder mit Blutanalysen, dass wir wirklich einen Check machen. Darüber haben wir nämlich die Podcast-Folge gemacht, welche Blutwerte wichtig sind und so. Mit dem Timo Osterhaus haben wir gesprochen.
Ja, das ist die genau richtige Ansprechstelle sozusagen.
Also auch da einmal in diese Podcast-Folge hören, weil da haben wir sehr ausführlich über gewisse Werte gesprochen. Wie stehst du denn dazu? Also das ist ja die ganze Blutanalyse, die wir entweder selbst machen können über Labore, weil wir uns dann eingelesen haben, oder die wir beim vertrauten Hausarzt machen. Jetzt gibt es natürlich auch andere Messgeräte noch. Du hattest ja gerade auch schon welche angesprochen. Ringe oder andere Watches und Fitnessarmbanduhren und. Was hältst du von diesem Tracken? Ist vieles auch einfach nur so ein bisschen Spielerei? Und was würdest du sagen, was ist wirklich sinnvoll zu tracken?
Es kommt ein bisschen auf den Charakter drauf an. Es gibt sehr viele Leute, die lieben Daten und die haben das Selbstempfindungsgefühl einfach verloren, weil der Fokus auf andere Dinge liegt. Da hilft das dann schon mal. Ich mag Daten sehr gerne, weil darauf kann ich mich verlassen. Es gibt wirklich mittlerweile sehr gute Daten, die auch eine AI dahinter haben und mit einem riesen Datensatz quasi verglichen werden. Das finde ich total spannend. Ich wünsche mir aber auch, dass wir dadurch nicht verlieren, auf unser Inneres zu hören und auch mal zu hören, wie es einem geht. Und ich kritisiere das ein bisschen, wenn man langfristig immer wieder guckt, ach, habe ich jetzt heute gut geschlafen oder nicht? Das sollte man schon selber merken.
Ich sage nämlich immer da das Beispiel von meiner Friseurin, die von ihrem Freund erzählt hat, der nicht mehr sagen konnte, ob er gut geschlafen hat oder nicht, ohne auf sein Handy zu schauen, was der Ring gesagt hat. Und das fand ich dann schon, wo ich sagte, weil du dann dieses Bewusstsein für dich selbst komplett verloren hast und nur noch darauf schaust, was sagt dir das Handy?
Man verlässt sich sehr und das heißt ja nicht, weil also zum Beispiel, wenn ich nachts wirklich einen guten Schlaf habe nach meinen Schlafdaten und ich wache morgens auf und fühle mich trotzdem müde, dann bin ich ja nicht. Dann ist das so. Dann liegt das vielleicht an anderen Dingen, weil der Körper ist nun mal komplex. Wir haben so verschiedene Ebenen. Dann kann das einfach sein, weil ein Infekt kommt, weil vielleicht die Nebennieren nicht richtig mit dem Cortisol hinterherkommen oder, wo wir auf zelluläre Ebene einfach Dysfunktionen haben und der REM und der Tiefschlaf waren aber super und ich habe 8 Stunden geschlafen. Also selbst wenn ich gut schlafe, kann es doch auch mal sein, dass ich mich morgens nicht so fühle oder ich wach morgens auf und habe das Gefühl, ich bin in voller Power, weil halt einfach die Hormone so reinflaschen und weil ich so motiviert bin, weil ich heute ein Podcast-Interview mit dir habe. Das muss man ein bisschen in Relation setzen. Ich finde, die Daten helfen sehr gut. Mir als Arzt gibt es einen sehr guten Eindruck von meinen Patienten. Ja, wie ich ihn einschätzen kann, es hilft mir, weil subjektive, objektive Einschätzung ist immer noch mal was anderes. Es gibt auch immer einen guten Eindruck, ob ich da jetzt tiefer gehe. Also wenn ich jetzt einen Patient habe, der zeigt mir, die Nächte sind einfach schlecht, dann arbeite ich nicht nur am Behavior Change, also am Verhalten und an den Routinen, sondern ich gehe dann auch mit einem Medizinprodukt quasi, also mit einem zugelassenen Messinstrument in die Tiefe und gucke dann, woran liegt's denn? Und liegt's an den Emotionen, weil der die ganze Zeit rattert und die Gedanken einen quasi die ganze Nacht umtreiben? Liegt es an der Halswirbelsäule? Liegt es da dran, weil ich mit dem Kiefer vor lauter Stress so presse, dass ich... Ne, es gibt so viele Dinge, wo man dann reingucken kann. Ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben, ein Feedback zu bekommen. Und wenn man dann noch wieder lernt, auf sich zu hören, ist das mega hilfreich.
Okay, und sieht so dann die Zukunft aus, dass wir uns dann von digitalen Geräten dann sagen lassen, was wir jetzt dann brauchen, weil wir durch AI und KI irgendwann so weit sind, dass wir alle so diesen digitalen Helfer haben? Ist das so die Zukunft?
Ich glaube, da wird sehr viel kommen, ja. Es ist die Frage, wie viel Digital Health brauchen wir und wie viel Eigenverantwortung haben wir und wie viel Elektronik wollen wir in unserem Schlafzimmer und in unserem Alltag haben. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel zu dem Thema Elektrosmog und elektronische Strahlung und ich glaube, man muss die Balance finden. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel das EKG eines Patienten mit einem riesigen Datensatz vergleichen kann und so mehr Informationen bekommt oder das MRT vom Kopf mit einer AI interpretieren kann und so einfach noch mehr Informationen rausbekommt, um Präventivmedizin zu machen. Es ist sehr hilfreich, ja. Sollten wir uns darauf verlassen, da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Vielleicht sprechen wir gleich noch darüber, denn ich möchte mit dir über einen ganz besonderen Mann aus Amerika sprechen, der natürlich, es gibt in jedem Bereich gibt's immer Extreme, also Menschen, die es übertreiben, entweder ins Positive oder auch ins Negative. In Amerika gibt's den Unternehmer Brian Johnson, der relativ viel Geld verdient hat, als er sein Unternehmen PayPal damals mit verkauft hat. Und sein Ziel war es oder ist es, nicht zu sterben, beziehungsweise den Tod so lange hinaus zu zögern. Seit 10 Jahren gibt er jedes Jahr 2 Millionen US-Dollar aus. Er schluckt, da sind wir bei den 100 Pillen pro Tag. Er hat sich sogar einer Gentherapie unterzogen, was ja offiziell eigentlich verboten ist. Er hat ein Team aus 12 an Ärzten. Und wie gesagt, sein Ziel ist es, so lange wie möglich zu leben. Er trackt alles Mögliche, stellt es auch online, nennt das Ganze Blueprint Protocol. Also man kann es auch online sich mal anschauen. Für die, die noch nie von ihm etwas gehört haben, dort findet ihr auch ein paar Informationen, was er alles macht und was seine Ergebnisse sind. Und jetzt frage ich mich natürlich, weil ich ja nur ein Amateur bin und ein Laie bin, was hältst du von seinem Projekt, von seinen Ideen, von seinem Tracking, von seinen Ergebnissen als Ärztin?
Ich finde es sehr interessant, dass er Aufmerksamkeit auf das ganze Thema Gesundheit setzt, dass er da sehr transparent ist. Ich würde mich unglaublich gern mal in einem Vier-Augen-Gespräch mit ihm unterhalten und mal rausfinden, was denn eigentlich seine Ängste sind, warum er so Angst vorm Tod hat und warum ihn das wirklich motiviert. Böse Zungen sagen natürlich, es ist ein mega Marketing-Gag, macht er sicher gut, auf jeden Fall. Aber da steckt noch mehr dahinter, mit einem seiner Ärzte bin
Marketing-Gag, weil
Marketing-Gag, ne? Weil es kommen ja jetzt auch Produkte raus. Ah, okay. Und das ist schon super investiertes Marketing-Budget, ne? Es suggeriert ja, dass jedem seinen Blueprint quasi zugänglich macht. Und man ist ja dann verleitet zu sagen, so will ich sein, das passt für mich und macht das dann. Und leider geht das manchmal sehr gut nach vorne, zum Glück manchmal sehr gut nach vorne los, aber manchmal auch leider nach hinten los, weil es eben doch sehr individuell ist und am Ende muss man sich fragen, was macht denn eigentlich die Motivation dahinter aus? Und da würde ich total gerne mal mit ihm unter vier Augen sprechen. Tatsächlich passiert da in dem Ärzteteam sehr, sehr viel. Ich habe mich mit einem seiner Ärzte mal unterhalten dürfen und sehe demnächst auch wieder in den USA auf einem Kongress, das ist schon total spannend, was da so für Erkenntnisse rauskommen. Ne? Es ist so ein bisschen wie die lebende Laborratte.
Also ist ja eigentlich für dich als Ärztin ja spannend, weil
total
es so viele
spannend.
Daten
ja, na
gibt,
klar,
ne?
Weil wir haben ja die ganze Longevity-Forschung ist fast ausschließlich an Mäusen, Würmern, Fruchtfliegen und so weiter. Und das ist schon total interessant. Ich glaube, es darf halt nicht das Bild entstehen, dass man 2 Millionen braucht, um ein gesundes Leben zu führen und das Alter zu verlangsamen. Weil wir sehen in der Longevity-Olympiade ja auch, dass das gewöhnliche Menschen können, die gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, sondern einfach die ganzen Basics hervorragend umsetzen können.
Jetzt frage ich mich so, er hat zum Beispiel gesagt, dass die Philosophie von früher war ja live fast and die young. Er sagt jetzt, die neue Philosophie des 21. Jahrhunderts ist don't die, sozusagen. Und was ich da so ein bisschen raushöre, ist ja, dass er, wie gesagt, diesen Tod so weit hinauszögern möchte und auch so ein bisschen die Biologie ja bekämpfen möchte und sagen möchte, ich habe die Kraft und die Energie, das Geld und ich kann gegen die Biologie angehen. Ich habe mich aber gefragt, weil man das liest man auch ja online und wenn du mit den Ärzten gesprochen hast, er hat ja schon sehr intensive Routinen. Also Routinen sind gut, aber der hat ja einen festen Plan. Also er geht ja kaum abends noch raus, weil er pünktlich immer ins Bett geht zur gleichen Uhrzeit und. Also es ist ja schon ein Leben, nach unserer Auffassung, was jetzt nicht dieses, ich lebe einfach mal einen Tag und bin mal raus und bin unterwegs. Was hältst du davon, wenn man sich so sehr auf dieses Gesundheitsthema ja fokussiert, dass man gar nicht mehr dieses, ich bin heute auch mal in einem Club und feiere einfach mal und bin um 3 Uhr zu Hause und nehme es in Kauf, dass ich mal eine nicht so gute Nacht habe. Er ist da ja sehr extrem. Ist das so die Zukunft, dass wir weniger leben, in Anführungsstrichen, und mehr einfach nur noch für unsere Gesundheit leben?
Ich hoffe nicht. Also warum sind wir auf dem Planeten? Um zu leben, um Freude zu haben, um unser Leben zu genießen. Jeder hat natürlich eine andere Definition, was für ihn selber lebenswert ist. Ich glaube eben, dass das Angstgetriebene, das Sorgengetriebene einfach nicht das ist, was jeder machen sollte. Und man kann da mal ganz vorsichtig das Wort oder mal die Frage stellen, ist das nicht schon krankhaft? Aber es ist auch immer die Frage, was wird wirklich umgesetzt von dem, was uns suggeriert wird? Und da kommen wir wieder ins Thema Marketing und Medien. Ich persönlich möchte mein Leben genießen, ich möchte lachen, ich möchte tanzen, ich möchte gesund alt werden, ich möchte Lebensfreude haben, ich möchte das meinen Patienten geben und alle um mich rum am besten damit anstecken. Und für mich wäre das kein Leben, was mich total glücklich macht, aber ich bin auch ein eher extrovertierter Charakter, der davon lebt und es mag, unter Menschen zu sein. Ich mag Menschen einfach total gerne, ich finde das super spannend. Ein anderer Charakter ist da vielleicht anders gepolt, also vielleicht kann ich dir das sagen, wenn ich irgendwann mal mit ihm sprechen kann.
Genau, dann wollen wir live dabei sein. Und es zeigen ja diese Menschen aus diesen Blue Zones ja, das, wie du es ja angesprochen hast, man muss nicht alles tracken, man muss auch nicht viel Geld ausgeben, sondern diese Menschen haben es ja auch geschafft, über 100 Jahre alt zu werden und das auch gesund, also die noch mit 80, 90 fit sind, ne?
Genau, das ist das, was du sagst, ne? Am Ende ist es, klar heißt Longevity die Lebensverlängerung, aber ich denke, im ersten Schritt ist es erstmal zu wissen, was haben wir an Krankheiten und Risikofaktoren, dass wir gar nicht erst krank werden, dass wir gar nicht erst altern, um dann einfach ein aktives, tolles Leben zu haben. Weil diese Prozesse, die sind ja auch total erstaunlich. Schau doch mal, wenn du dir Kinder anguckst oder wenn du dir Bilder von deiner Kindheit anguckst, in den letzten 30 Jahren, in welchem Alter altert man denn eigentlich am schnellsten? Verändert man sich am schnellsten? Das ist ja so zwischen eigentlich 3 bis 10 Jahren. Die Veränderung, die wir da mitmachen, das Gehirn muss sich doch immer wieder an eine neue Körpergröße, an eine neue Muskelkraft, an eine neue Stabilität anpassen. Da passiert so viel. Das ist der Moment, wo im Körper die wahnsinnigste, spannendste Veränderung eigentlich stattfindet. Und das ist ja eigentlich auch ein schnelles Altern. Also natürlich haben wir da auch noch andere gut funktionierende Prozesse, die eben nicht mit Funktionseinschränkungen belastet sind. Aber das ist doch eigentlich auch total spannend, oder? Und dann zu gucken, also, ne, wie viel verändern wir uns denn eigentlich in den Jahren? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast dich gar nicht verändert, ist das ein Kompliment? Ja oder nein? Und das sind so spannende Aspekte, die, ich glaube, die jetzt auch immer mehr beleuchtet werden und immer mehr Antworten bekommen auf biochemisch-zellulärer Ebene und auch auf mentaler Ebene.
Dann würde ich mal die Person ad acta legen. Fand es aber spannend, dass du gesagt hast, so, ne, ist sein Ziel wirklich dieses Longevity und lange Leben und den Tod so weit wie möglich hinausschieben? Oder steckt da nicht eigentlich was anderes dahinter? Stichwort Ängste, Sorgen, hat er vor irgendwas, ne, Angst, Sorgen. Also das fand ich ganz interessant, weil man bekommt es ja als Laie, wenn man das so sieht, bekommt man ja einfach nur mit, okay, er hat sich das Ziel gesetzt und jetzt versucht er mit seinem Geld, was er verdient hat, das auch umzusetzen.
Genau, ne? Was ist halt die Motivation, um lange zu leben? Was zieht er aus seinem Alltag, was ihm den Wunsch gibt, lange zu leben? Und da darf ja auch jeder individuell sein, ne?
Kommen wir zurück zum kurzen Tracken, weil du hast es nur so im Nebensatz angesprochen, aber ich glaube, wir müssen in dieser Folge, wenn wir über Longevity sprechen, schon noch einen Fokus drauflegen, denn das ist anscheinend ein Wert, der in Longevity so mit der wichtigste Wert ist, um lange zu leben. Du hast ihn schon angesprochen, das ist der VO2, Max sozusagen, die maximale Sauerstoffaufnahme. Magst du mal kurz den Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich auch mich gar nicht vorher mit diesem Wert beschäftigt habe. Was sagt dieser Wert? Wie kommt er zustande? Also wie messen wir ihn? Und warum ist er in dieser Longevity-Forschung so, so wichtig? Warum sollten wir ihn messen und ihn dann auch bewerten?
Ich denke, der ist vor allen Dingen der Lifestyle-Longevity sehr, sehr wichtig, weil es eine sehr gute Aussage gibt, wie gut dein Körper, dein Herz-Kreislauf und muskuläres System funktioniert. Denn der Wert sagt uns an, wie die maximale Sauerstoffkapazität und Verarbeitung unter maximaler Belastung ist. Das heißt, du gehst zum Beispiel zu deinem Personal Trainer oder deinem Sportmediziner, bekommst eine Atemmaske auf und gehst wirklich an die Höchstleistung ran. Wenn du gerne Läufer bist, auf dem Laufband, Fahrradfahrer auf dem Fahrrad und so weiter und so fort, Rudergerät oder, ne, je nachdem, was zu dem, wo du die Maximalkraft zeigen kannst, passt. Und dann wird über die Atemgase errechnet, wie deine Sauerstoffverwertung pro Kilogramm Körpergewicht ist. Und das gibt uns eben eine Aussage, wie das ganze System funktioniert. Dahinter steckt das System Mitochondrien, Blut, Bluttransport, Aufnahmekapazität in die Muskulatur, Umsetzung von ATP, Kraft. Da steckt einfach sehr, sehr viel dahinter. Es ist relativ einfach und vor allen Dingen nicht invasiv zu messen. Um zu einer guten Kapazität zu kommen, braucht es einfach relativ viel Training. Das bedeutet, wenn du einen hohen Wert hast, der VO2 Max, dann heißt das, du hast wirklich was getan, um dahin zu kommen. Und das zeigt, dass du über eine längere Zeit was getan hast, was wir wissen, und das ist Sport in der Longevity gesund ist.
Okay, das heißt, du würdest aber schon empfehlen, diesen Wert mal zu testen.
Total.
Und wenn er dann niedrig ist, vielleicht kannst du ja mal 1, 2 Zahlen sagen, dass wir ungefähr eine Größenordnung haben, wenn du es gerade spontan hast, oder ist es wieder sehr individuell?
Es ist halt sehr altersabhängig, okay. Geschlechter- und altersabhängig, aber ich sage jetzt mal, so eine VO2 Max von 30, da kann man einiges optimieren, ja, und drunter sowieso. Und so Richtung 50, sage ich mal, gehen die meisten mit einem guten Ziel. Es gibt ja mittlerweile Variables, die das ungefähr annähernd rechnerisch eben ausrechnen können. Und,
welche Geräte sind es? Also jetzt keine Brands, aber sind es die Fitnessarmbänder oder was?
Je nachdem, welche Version und wo die stehen, gibt es Tools, mit denen du das mittlerweile messen kannst, ja.
Okay.
Und also guckt einfach mal rein in das Variable, was ihr habt, ob die Funktion da ist, weil da sind ja Algorithmen dahinter, die über Herzratenvariabilität, Sauerstoff und so weiter gehen. Und es kommen immer mehr Updates in den jeweiligen Geräten dazu und so kann man das eben messen. Okay. Am idealsten ist es natürlich im Fitnessstudio oder beim Sportmediziner mit den richtigen Geräten zu messen. Und dann einfach auch zu gucken, welche Trainingsprotokolle bringen mich eben in den Zielbereich für die Steigerung.
Genau, das wollte ich nämlich sagen, wenn der Wert gering ist, hast du ja gesagt, sollten wir ihn optimieren.
Wir ihn hochbringen, genau.
Und das können wir dann im Bestfall durch mehr Sport, besseres Training, anderes Training.
Richtig, genau. Und da am besten wirklich personalisiert zu gucken, was kriege ich in meinen Alltag rein, weil wir wollen uns jetzt auch nicht noch mehr Stress machen, weil Stress am Ende auch schädlich, aber es ist in der Regel eine gute Mischung aus Kraft-Resistance-Training und Ausdauer und dann eben auch High-Intensity-Training und sogenanntes Zone-2-Training, also da, wo wir uns noch unterhalten können, wenn wir uns bewegen. Und die Mischung macht's, ja, weil am Ende ist Altern ja die Konsequenz vom nicht stimulieren, vom faul sein auf zellulärer und mentaler Ebene. Das heißt, je mehr wir uns triggern, also je mehr wir einen Reiz setzen, dass sich was verändern kann, sei es Immunsystem, Muskulatur, Kognition, desto mehr Kraft und Resilience bekommen wir und desto stärker ist der Hormesis-Effekt, ist der Fachbegriff dafür. Also wir brauchen einen gewissen Reiz, um daraus stärker hervorzugehen.
Okay, spannend. Ich mache noch eine allgemeinere Frage und habe aber gleich noch ein, zwei spezifische Fragen, Andrea. Denn ich habe mir die Frage gestellt, wir erfinden relativ viel in den letzten Jahrzehnten und immer noch. Und super viel hat Vorteile. Elektrizität, wir können im Dunkeln arbeiten, war vor Jahrzehnten nicht möglich. Durch industrieverarbeitete Lebensmittel können wir auch, wenn wir mal schnell am Bahnhof sind und irgendwie schnell unterwegs sein müssen, weil wir reisen müssen, wir können relativ schnell gutes Essen auch zu uns nehmen. Durch Mobilität, ob es die Scooter sind, ob es Autos sind und, können wir uns schneller fortbewegen. Diese ganzen Technologien haben aber ja auch ganz viele Nachteile. Stichwort Elektrizität. Unser Schlaf leidet darunter, wenn wir helle Nächte und dunkle Tage haben und. Und ich frage mich so, machen wir es uns eigentlich nicht selbst dann schwer oder machen es die Unternehmen uns mit ihren ganzen Produkten und so, machen die es uns nicht schwer, dass wir eigentlich bei uns bleiben und diesen gesunden Lifestyle haben? Also wir müssen ja eigentlich, wir haben diese tollen Technologien, die will ich auch gar nicht schlecht reden, weil ohne die wären wir jetzt nicht hier, wo wir sind und wir haben den Wohlstand schon erhöht. Auf der anderen Seite, durch diese ganzen Technologien und Entwicklungen müssen wir uns ja immer wieder neu motivieren, sozusagen etwas liegen zu lassen und es anders zu machen, damit wir weiterhin gut schlafen können, dass wir weiterhin Sport machen, uns bewegen. Weißt du, was ich meine? Also wir machen es uns ja irgendwie selbst schwer.
Manchmal, ja, klar. Also am Ende ist es total schwierig zu sagen. Natürlich brauchen wir den Fortschritt und die Entwicklung. Wir brauchen, glaube ich, kein Fertigessen. Wir brauchen eigentlich auch keinen Stress und. Aber wir sind nun mal in einer Industrialisierung angekommen, wo wir davon viele Fortschritte haben. Und ich denke, da geht es um die Willensstärke und um die Achtsamkeit, die wir brauchen, choose wisely sozusagen, um genau auszuwählen, wann tue ich was. Und wir müssen auch nicht immer 100% richtig machen. 80-20, ne? Wenn ich 80% gut mache, dann darf ich auch mal faul mit dem Scooter oder mit dem Auto mal schnell zum Bäcker, anstatt das Fahrrad zu nehmen. Die Balance macht das Leben. Wenn wir weise und bewusst auswählen, was wir tun und Spaß an der Gesundheit haben und vor allen Dingen an den ganzen Benefits, die uns all diese Tools, über die wir sprechen und die Verhaltensänderungen geben, dann glaube ich, kann man eine gute Balance finden.
Okay, und was würdest du jetzt den Menschen mitgeben? Wir hatten den Gerald Hüther, den Gehirnforscher, mal im Podcast und da ist ein Satz bei mir hängen geblieben, wo er gesagt hat, warum sich oder wann sich Menschen verändern. Und ich glaube, so ähnlich hast du es nämlich auch ausgedrückt und vielleicht kannst du es dann in deinen eigenen Worten sagen. Er hat gesagt, Jonas, Menschen verändern sich, wenn sie ein attraktives Argument gefunden haben, warum die Taube auf dem Dach uns besser gefällt als der Spatz in der Hand.
Oh, das hat er sehr schön gesagt. Da kriege ich gleich so ein bisschen Gänsehaut. Ja, das ist die Motivation, in der ich sagte, ne? Was möchtest du denn? Wie möchtest du dich fühlen?
Aber langfristig auch gesehen, ne?
Langfristig, genau. Ich stelle mir immer vor, also das ist vielleicht so ein kurzer Schwank, wie ich mich motiviere. Ich habe vorhin kurz angesprochen, ich bin Leistungssportlerin gewesen. Vor dem Start habe ich mir vorgestellt, wie fühle ich mich, während ich schwimme. Also klar, für alle die schwimmen, das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, in diesem Wasser zu gleiten. Du brauchst so viel Kraft und Technik und Konzentration und musst mit deiner Atmung haushalten und. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie fühle ich mich dann, wenn ich ankomme? Wie glücklich und platt will ich sein, aber wie stolz das geschafft zu haben. Und das ist für mich persönlich eine ganz tolle Motivation. Ich möchte, wenn ich alt bin, genauso mein Enkelkind, wie ich heute meine Tochter Huckepack Pferdchen spielen, die Treppe hochtrage. Das möchte ich später auch machen, weil dieses Lachen auf meinem Rücken, wenn ich dann meine Tochter hochtrage, was irgendwie jetzt schon total schwer ist für mich und ich mir manchmal denke, wow, wie mache ich das im Alter? Aber das ist meine Motivation. Ich möchte das können. Das ist für mich meine persönliche Motivation. Dieses Gefühl von Stolz und Zufriedenheit und mit mir in meiner Kraft sein. Und da darf sich jeder das eigene auswählen und sich dadurch motivieren. Und wir brauchen eine Motivation. Wir brauchen keinen Druck. Wir brauchen nicht das nächste Ich, was mit der Peitsche hinter dir herrennt und sagt, du musst besser werden, du musst toller werden, du musst schneller werden, du musst dünner werden, du musst dein besseres Ich werden. Nein, das glaube ich nicht. Aber wir dürfen eine Motivation haben, wie wir uns fühlen. Und wenn wir uns verbildlichen können in unseren Emotionen, wie wir uns fühlen in dem Moment, dann finde ich, ist das eine ganz große Kraft. Und für die Menschen, die damit Probleme haben, denen kann ich nur sagen oder sie ermutigen, das kann man lernen. Man kann unterschiedlichen Techniken, in denen man an seine Grenzen kommt, nutzen, wie zum Beispiel das Eisbad oder Breathwork, Transformative Breath, also wirklich eine geführte Breathwork, wo wir durch das Atmen gewisse Teile unseres Gehirnstoffwechsels ausschalten und unser Bewusstsein rankommen. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Dinge, die man da jetzt nennen könnte, die nur bedingt erlaubt sind. Aber einfach mal zu versuchen, daran zu kommen, was wir wirklich wollen und nicht zu sagen, ich muss aber heute wissen, was ist mein Purpose, was ist meine Vision und was will ich eigentlich, sondern mal in sich wieder reinfühlen und überlegen, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Und das ist für mich persönlich ein toller Energiegeber. Und so spreche ich auch mit meinen Patienten. Ich bin nicht der Arzt, bin da vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, der den Finger hochhebt und immer sagt, du musst jetzt aufhören zu rauchen, du musst jetzt aufhören, Alkohol zu trinken, sondern zu gucken, warum machst du das? Wie können wir dich anders motivieren? Und welches Gefühl produzierst du damit? Wie können wir das anders empfinden? Das war eine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage, aber ist so ein Herzensthema von mir. Darüber spricht man ja selten.
Deswegen habe ich die Frage gestellt und ich glaube, es ergänzt ja wunderbar das Zitat jetzt, was ich von Gerald Hüther habe, sich erstmal auch die Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich die Taube auf dem Dach? Ne, ist es das Spielen mit den Enkelkindern auf der grünen Spielwiese? Ist es dieses, weil ich noch mit 70 noch wandern gehen möchte? Ne? Also das ist ja, wir müssen uns erstmal klar werden, was ist denn eigentlich die Taube auf dem Dach? Die uns ja besser gefallen sollte als der Spatz in der Hand.
Das stimmt, aber für manche ist es schwierig, überhaupt in das Alter zu denken. Ich habe auch Freunde und Patienten, die sagen, Andrea, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich will jetzt einfach sein. Das muss
da
man
kann
so
ich aber
bisschen
jetzt eine gute Ergänzung geben. Oh, bitte, denn, ja, das kannst du dann gerne deinen Patienten sagen, denn das hatten wir auch in einer Podcast-Folge. Das ist auch psychologisch, gibt es wunderbare Studien, dass dieses zukünftigere Ich ist genauso fremd für uns wie eine fremde Person.
Total.
So, ja. Ne, das heißt, es gibt Schwierigkeiten, also deswegen haben viele Menschen die Probleme, sozusagen, was will ich eigentlich, ne, wenn ich alt bin, weil wir können uns in diese Person ganz schwierig hineinversetzen. Kleiner Tipp, man kann sich mit so, dafür sind vielleicht die Apps dann gut, wie sieht man aus, wenn man alt ist? Wenn man quasi ein Bild davon hat, ist man schon mal ein Stückchen weiter. Aber, und das fand ich jetzt interessant, denn in einer anderen Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, was ist eigentlich die Zukunft? Und da ist ganz interessant, dass es Studien gibt, die besagt, dass alles die Zukunft ist ab der Sekunde 16. Also dieses Hier und Jetzt ist für unser Gehirn, kann von Sekunde 1 bis Sekunde 15. Das ist quasi dieses Hier und Jetzt, was unser Gehirn abbilden kann. Alles, was davor ist, ist schon sozusagen die Vergangenheit. Und alles, was ab Sekunde 16 kommt, ist schon die Zukunft für unser Gehirn. Also das habe ich aus der Gehirnforschung. Am Donnerstag nehme ich die Podcast-Folge auf. Dann kann ich dir da noch mehr zu sagen. Aber ich hatte es im Buch schon gelesen, die Studie. Und das dachte ich so, wenn wir uns das Menschen mal sagen, dass die Zukunft, das muss nicht mit 80 Jahren sein, mit 70 Jahren sein, sondern es kann schon die Sekunde 16 sein. Und die ist so ein bisschen näher vielleicht an einen dran, wo man sagt, da kann ich schon mal was dann beeinflussen.
Genau, die Motivation, wie möchte ich mich jetzt fühlen in meinem eigenen Körper und was ist eigentlich mein personal growth, also das persönliche Wachstum und die persönliche Entwicklung. Wenn ich jetzt zurückgucke, ich bin jetzt Ende 30, wenn ich jetzt auf meine 20er zurückgucke, dann sage ich immer, oh, ich finde Altern eigentlich total klasse, weil ich werde weiser, ich werde sanfter mit mir, ich bin nicht mehr so streng mit mir. Oder zumindest weiß ich, wenn ich durch eine echt schwere Phase gehe, die geht vorbei. Das kann Minuten, Stunden, Tage dauern. Manchmal dauert sie auch leider ein bisschen länger. Aber wir wissen, dass das Leben eben keine gerade Linie ist, sondern eine Welle. Und diese Entwicklung, die muss ja auch nicht ganz dezidiert sein. Was genau will ich tun, wenn ich alt bin und wie will ich mich fühlen, sondern vielleicht auch einfach eine Lebenseinstellung haben. Und allein die kleinen Dinge können motivieren. Aber natürlich fühlen wir uns jetzt im Hier und Jetzt. Und wenn du fragst, brauchen wir Variables, um uns zu fühlen? Ich glaube, nein, brauchen wir nicht. Wir dürfen zulassen, dass das, was wir fühlen, echt ist. Wenn wir morgens einfach müde sind, ja mein Gott, dann sind wir müde. Die Variables helfen uns vielleicht, einen Teil des Grundes eben zu reflektieren. Aber die Motivation liegt doch eigentlich darin, wie will ich mich jetzt fühlen? Wie stark, wie gesund, wie kräftig in meinen Emotionen? Und kann das dann auch noch damit paaren, zu gucken, was macht meine Genetik, was machen meine Biomarker, was sagen diagnostische Werte raus? Und ich kann dem Friseur auch nicht sagen, wie er mir meine Haare schneiden soll. Dafür geht man dann eben zum Arzt, zum Health Coach, zum Heilpraktiker, zum Personal Trainer und lässt sich da einfach beraten, was sind jetzt für mich die Rädchen, an denen ich drehen kann, um in Veränderung zu bekommen und mein Ziel zu erreichen. Das sind viele kleine Rädchen. Ich empfehle immer, das Rädchen zu drehen, was am Anfang am leichtesten ist, weil dann hat man schon mal diesen Motivationsmoment. Aber es macht total Spaß, weil Gesundheit kann einfach richtig viel Spaß machen. Mhm.
Zum Ende hin, wenn ich dich schon am Mikrofon habe, Andrea, denn du bist auf vielen Kongressen, du bist viel in der USA und ich weiß, dass, weil wir sehr viel heute, muss ich sagen, bis jetzt auf ein, zwei Werte und ein bisschen Supplements ist es ja schon eher was in Anführungsstrichen normal ist, was wir ja alle im Alltag umsetzen können. Jetzt weiß ich aber, dass die Longevity-Forschung, dass das auch ein bisschen abgespaced ist für uns Normalos, dass da schon ne, gewisse Sachen passieren. Ich hatte mir mal ein paar Begriffe. Es gibt schon eine Lichttherapie, eine Sauerstofftherapie, eine Gentherapie, die ja so ein bisschen, wo man noch hin und her, ob es gut, böse, ne, weiß ich jetzt nicht, ob es zugänglich gemacht werden soll oder nicht. Also nimm uns doch uns Normalos mal mit in diesen Bubble. Besonderen Bubble, so, weil wir reden gleich auch noch über drei Medikamente, die ja gerade so, wenn man über Longevity so ein bisschen googelt, die sofort auffallen. Aber wie sieht es gerade aktuell aus? Also wohin geht's? Was kommt da alles auf uns zu? Was ist alles heutzutage schon möglich? Uns Normalos, bring uns da mal rein.
Fangen wir doch in den normalen Dingen an, dass ganz viel AI und Technologie kommen, um all diese Daten, die wir über uns sammeln und generieren können, zu verstehen. Dann hilft die Technologie natürlich auch, Verhaltensveränderungen zu supporten, ne, zu öffnen, in die Meditation zu gehen, in die Verhaltensänderung zu gehen. Das Tracking hilft sehr. Und dann kommen wir natürlich in Bereiche rein, wo wir auf molekularer Ebene gucken, wie können wir unsere Autophagie, also diesen ganzen Zellprozess unterstützen? Wie können wir besser entgiften auf zellulärer Ebene? Da geht es jetzt nicht um Saftkuren oder so, sondern wirklich um die biochemische Entgiftung. Unsere Zellen sind irgendwann voll mit Müll. Wie können wir da helfen? Welche Proteine, Transkriptionsfaktoren können wir denn wie stimulieren, um noch ein Gleichgewicht zu halten, aber die positiven Effekte hochzufahren? Und man muss sagen, in der Forschung ist es ja schon noch so, ne, jedes Medikament, jeder Eingriff in die natürlichen Prozesse hat einfach auch Nebenwirkungen. Wie viel Dosis müssen wir denn geben von etwas, um mit den Nebenwirkungen ja haushalten zu können? Ne? Da gibt es von Einfrieren der Körper, die Cryopreservation, über Stimulation, spezifische onkologische Therapien. Also genau zu wissen, wie tickt genau dein Immunsystem? Wie können wir den Krebs, den du jetzt hast, mit welchen Mechanismen therapieren? Wie können wir mit einem Chip in deinem Kopf, wenn wir jetzt ganz abgespaced sind, die Enhanced Games, wie können wir eigentlich deine maximale Performance erreichen? Wie können wir dich in den meditativen Status innerhalb von Sekunden bringen, um Zeit zu sparen? Wie können wir auf zellulärer Ebene die Genetik schützen, Telomere verlängern, also die Schutzkappen auf unserer DNA? Wie können wir denn die Enzyme, die die abbauen, stoppen oder verlangsamen? Wie können wir Stoffwechselprozesse rund um das ganze Thema Zucker so optimieren, dass es nicht mehr so schädlich ist? Wie können wir Moleküle...
Es nimmt kein Ende.
Es nimmt kein Ende. Ich liebe dieses Thema. Es ist einfach so spannend. Wie können wir Moleküle nutzen, um zum Beispiel kardiovaskuläre Prozesse zu stoppen? Ja, sozusagen der Michael Grewe ist da in ein total spannendes Unternehmen investiert oder mitgegründet, wo wir mit $10 kardiovaskuläre Erkrankungen, wenn das alles auf und gut geht, verhindern können. Und das hat einfach einen riesen Impact. Es gibt ganz viel Forschung. Ich denke, die Forschung braucht noch
lange. Also wir sind am Anfang,
alles, was du gerade aufgezählt hast. Wir sind sehr am Anfang. Aber wir können ja die Zeit erstmal nutzen, um Habit Change zu machen, um Verhaltensveränderungen zu generieren. Und am Ende muss man eben auch sagen, das zielt alles natürlich auf einen perfekten Status ab. Jeder braucht individuell unterschiedliche Wichtungen, unterschiedliche Prozesse, die stimuliert oder nicht stimuliert werden, weil unsere Genetik macht das eine, exprimiert das oder also fordert es mehr heraus und das andere weniger. Ja, das heißt, es wird kein One-Size-Fits-All geben. Es wird aber viele Dinge geben, die vielen Leuten helfen werden. Und die Zeit können wir jetzt einfach nutzen, Lebensstilveränderungen, Lebensstilanpassungen zu machen, weil jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem, wie wir hier in dieser Welt leben, mit allen Umweltfaktoren, wie wir geboren sind, was wir zu uns nehmen, all das, was in unserem Environment und unseren Gefühlen ist, wir haben ja schon Krankheit, wir altern ja schon. Es ist nur die Frage, wie genau wir hingucken. Wir finden eigentlich immer was. Es ist nur die Frage, wie können wir das stoppen, verlangsamen und auf ein Niveau bringen von, ich sag mal, ganz am Anfang, um dann Longevity obendrauf zu setzen.
Und wie siehst du dann die Zukunft, wenn du sagst, wir sind ganz am Anfang, ne, dass das überhaupt Mainstream wird, aber wird es dann eher aufgrund von der Technologie, aufgrund von der Forschung so teuer sein, dass sich das dann, ne, nur ein Drittel, ein Fünftel der Menschheit überhaupt leisten kann, weil es eher nur die Reichen anspricht? Oder meinst du, das kann wirklich Mainstream werden? Oder wird es in dieser Bubble bleiben für die Reichen, sage ich jetzt mal, ne, die sich am Ende dann auch leisten können, solche Medikamente, die Therapien, dieses Individuelle, das wird ja nicht ganz so günstig sein.
Es kommt drauf an, von was wir sprechen tatsächlich. Also natürlich ist eine Gentherapie jetzt nichts, was ich für 10, 15, 20 Euro bekomme. Aber wenn wir in die Metformin-Forschung zum Beispiel, du hast es eben ja schon so ein bisschen angedeutet, wenn man Longevity googelt, gibt es so ein paar Medikamente oder ein paar Buzzwords, die einem so raufkommen. Und das Metformin zum Beispiel ist ein total günstiges Medikament, also Centbeträge am Tag, sehr gut verfügbar. Und da gibt es eben Hinweise darauf, dass es einen Impact auf Longevity hat, zumindest in der Tierwelt. Und das geht jetzt über die TAME-Studie, über den Near Basilei jetzt auch in die menschliche Datenerhebung sozusagen. Und das wäre was nicht viel kostet eben. Ich hatte ganz kurz von Michael Grewe und sein Investment berichtet, da sprechen wir von 10 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Na klar, wenn wir von Gentherapie, spezielle Tumortherapien und so sprechen, da kostet es natürlich schon ein bisschen mehr, deutlich mehr, viel, viel mehr. Aber je mehr wir wissen, desto günstiger wird das. Ein Full Genome Sequencing hat vor 5 Jahren noch 50.000 gekostet. Jetzt sind wir bei 5.000. Also es ist gut und es ist nötig, dass viel Geld in die Forschung fließt. Es ist nötig, dass auch jemand wie einen Brian Johnson dafür Awareness macht und die Leute mit den finanziellen Möglichkeiten aufzeigt, was sein kann. Das sind Investment Opportunities. Die können schief gehen, die können gut gehen. Wir wissen es noch nicht. Wir brauchen noch 8 bis 10, 12, 15 Jahre. Aber auch jetzt können wir einige der Erkenntnisse zumindest schon mal mit in den Alltag integrieren. Und ja, vielleicht gibt's dann irgendwann die Tablette, aber wir altern, weil wir faul sind. Wir haben mit uns, mit unserem Willen und mit unserem Körper und mit unseren Möglichkeiten den größten Impact, den wir anhand der Studienlage im Moment tun können.
Aber das ist doch eine schöne Zuversicht für die Zukunft, wie wir jetzt so langsam zum Ende kommen können, dass wir auch nicht diesen Druck immer verspüren, wir müssen, ne, alles perfekt machen, wir müssen alles dafür machen, dass wir gesund alt werden, dass wir auf das und das verzichten, auf das und das machen, damit wir in 10, 20 Jahren gesund dastehen, sondern dass wir das Leben hier und da ein bisschen genießen und gewisse, wie du es ja sagst, Basics machen, wo wir wissen, das ist gut, das ist eher nicht so gut und sich da mal mit sich selbst zu beschäftigen. Ne?
Du, und allein die Basics können schon ein Riesenaufwand sein. Richtig schlafen, richtig essen, meditieren, Resilience und Sport. Kriegt das in den Alltag und dann hast du schon mal viel geschafft. Und das Wichtigste ist, je früher anfangen, desto besser. Aber egal, wann wir anfangen, egal in welchem Alter, auch wenn das mit 80 ist, es hat alles einen Effekt.
Unsere abschließende Frage in diesem Podcast, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es anders machen. Gibt es so eine Sache, die du dir wünschen würdest, die wir zukünftig anders machen? Kann sich auf alles beziehen, kann sich auf Longevity beziehen oder? Gibt es da eine Sache, die du dir wünschen würdest?
Dass sich jeder selber vertraut und dass man Vertrauen darin hat, dass man spürt, welche Veränderung nötig ist und dann auch den Mut hat, die Veränderung einzugehen.
Das lassen wir so stehen. Vielen Dank. Wer mehr über dich erfahren möchte, Andrea, er oder sie findet alles unter Andrea Gartenbach online. Hier und da arbeitest du noch an deiner Social-Media-Präsenz.
Ich tue mich da so ein bisschen schwer.
Aber muss sagen, du bist halt eben sehr umtriebig. Ne? Du hast auf der einen Seite noch deine Praxis, du versorgst Patienten. Ich glaube, das wird immer ein bisschen weniger. Du bist auf vielen Kongressen unterwegs, du bist in vielen Unternehmen, hast du da deine Finger mit im Spiel. Aber wer weiß, vielleicht kommt demnächst noch ein Buch raus, irgendwas anderes. Wir lassen uns überraschen.
Irgendwas kommt bestimmt.
Aber unter Andrea Gartenbach wird man das ein oder andere im Internet finden. Also Andrea, vielen, vielen Dank. Vielleicht machen wir noch eine zweite Podcast-Folge, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit.
Ich freue mich.